Das Wichtigste zur DSGVO. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte und alle erfolgreichen Führungskräfte, wenn sie denn im Büro angekommen sind, machen natürlich den Rechner an und sie machen diesmal iTunes auf und bewerten diesen Podcast mit 5 Sternen. Mal gucken, ob das klappt. So, warum bin ich jetzt bei iTunes? Weil ich jetzt mich in letzter Zeit super viel auf iTunes rumgedrückt habe. Der Leben führen Podcast hat schon viele Bewertungen, ist aber da irgendwie noch so ein bisschen unterrepräsentiert, habe ich den Eindruck, weil ich das jetzt auch, ich habe mal zurückgehört, eine ganze Zeit lang nicht mehr erwähnt habe. iTunes ist des Podcasters Währung. Ganz viele Sterne auf iTunes bringen potenziell diesen Podcast weiter nach vorne in der Liste. Damit wird er dann sichtbarer, damit hören mehr Leute zu, damit habe ich eine Menge mehr Spaß und damit gibt's und so weiter und so fort. Also, wenn Sie mir was Gutes tun mögen, dann geben Sie diesem Podcast auf iTunes ganz viele Sterne. Warum erzähle ich Ihnen jetzt was von iTunes und warum war ich so viel und so häufig auf iTunes? Die Abonnenten wissen, was jetzt kommt. Also jeder, der sich schon auf leben-führen.de für den Leadersletter eingetragen hat, der weiß, dass der Leben-Führen-Podcast einen Bruder bekommt. Jawohl. Und zwar werde ich das Format des Leben-Führen-Podcasts ins Englische transferieren. Also ich werde einen Podcast für, sagen wir mal, nicht Deutschland und nicht Nordamerika machen. Die Themenaufstellung wird sehr, sehr, sehr ähnlich sein wie der Leben-Führen-Podcast. Wie gesagt, es wird halt mit mir sein, es wird Englisch sein, es wird sehr viele ähnliche Themen geben und ich bin mal sehr gespannt, wie sich der Podcast weiterentwickelt, weil der Leben-Führen-Podcast nimmt, das werden Sie jetzt schon oft genug gehört haben, viel, 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 viel von Ihren Wünschen auf, also von den Themen, die von Ihnen gespielt werden. Und ich bin mal gespannt drauf, was so eine junge Führungskraft oder vielleicht sogar IT-Führungskraft aus Malaysia denn so für Themen hat oder aus Brasilien. Das sind ja alles Riesenländer, die ich mit einem deutschen, rein deutschsprachigen Podcast nicht erreiche. Und deswegen mache ich jetzt den Leben führen Podcast auf Englisch und ich habe ein bisschen mit dem Namen rumgetüftelt und am Namen rumgedacht. Es gibt so eine Prototypenversion, die heißt Living Leading, aber das fand ich dann doch zu platt. Ich nische es auch noch ein bisschen zu. Der Podcast wird einen Fokus haben, noch stärker, viel, viel, viel stärker als der Leben führen Podcast hat, auf IT-Führungskräfte, also einfach, weil das mein Thema ist, den Leben führen Podcast, den halte ich so allgemein, wie es irgendwie geht, da rutsche ich dann gerne natürlich in die mir bekannten Beispiele ab und weil ich aus IT komme, sind das dann halt IT-lastige Beispiele. Den neuen englischsprachigen Podcast, den werde ich aber sehr bewusst in die IT-schere Ecke positionieren, deswegen heißt das Ding auch Live It, Lead It. Und genauso heißt auch die Webseite liveitleadit.com. Die ist jetzt schon live, ist natürlich noch nicht so viel los. Den Schleier ziehe ich dann Anfang April von weg, also von der Webseite weg. Das werden wir dann. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf, wie das funktioniert, wie ein Made in Germany Podcast im Rest der Welt funktioniert. Wenn Sie den auch hören wollen, immer zu, wundern Sie sich aber nicht und schreiben Sie mir auch nicht, dass die ersten paar zig Episoden, also die ersten 20 Episoden oder so werden die Leben führen Episoden sein, weil ich die als Grundlage brauche, sonst, also um die Hörerschaft einzugrooven. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich werde den Podcast als Projekt aufbauen, also das wird keine Dauerbeschäftigung werden, sondern ich werde jetzt wenn Sie das hören, fleißig am Aufnehmen. Ich werde die ersten 50 Episoden aufnehmen und dann on air setzen, um das ganze Ding dann, um dann zu schauen, Ende diesen Jahres, Ende 2018 zu schauen, ob das was bringt oder also ob der Zukunft hat oder nicht. Ich sehe einen riesengroßen Markt, also ich sehe eine riesengroße Lücke, weil die ganzen Leadership-Podcasts international scheint es nur ein Dutzend Leadership-Podcasts zu geben. Wenn Sie auf iTunes schauen und in die verschiedenen Länder von iTunes schauen, also unten können Sie über die Landesflagge, also ganz, ganz, ganz unten in iTunes können Sie einstellen, welches iTunes Sie sehen wollen, dann tauchen da immer die gleichen Podcasts auf. Und das sind alles amerikanische Podcasts, die, sagen wir mal, alle auch ein bisschen amerikanisch unterwegs sind. Und da glaube ich schon, ist noch genügend Raum für mich. Und genau das werde ich jetzt ausprobieren. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das mache oder nicht. Und ich mach's jetzt, hilft alles nichts. Also, Anfang April 2018 geht der Live It, Lead It Podcast live. Zum Thema für heute. Sie alle werden es gehört haben, Datenschutzgrundverordnung ist das heiße Thema irgendwie für 2018. Ich will ja heute mit Ihnen gar nicht das Thema aufribbeln, wenn Datenschutzgrundverordnung für Sie überhaupt kein Thema ist, weil Sie sagen, das ist eine andere Abteilung, das interessiert mich überhaupt nicht, dann klick einmal weiterspulen, weil das wird das Thema für heute. Und ich habe mir heute jemanden ins Interview geladen, um mit ihm nicht zu besprechen, was ist das alles und warum sind alle so panisch, sondern wir gehen mal durch, was passiert, wenn es nicht passiert, und gehen mal so in die Tiefen und aus meiner Sicht in die undiskutierten Bereiche der Datenschutzgrundverordnung. Und ich habe mich jemanden geholt, der seit fast 20 Jahren im Datenschutz unterwegs ist, der das jetzt mittlerweile professionell macht und mit dem ich jetzt ein paar Mal schon zusammengespielt habe. Boah, also geht's los. Herzlich willkommen, Thorsten Welde.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann.
Ja, Thorsten, cool. Wir haben, glaube ich, alle das Thema Europäische Datenschutzgrundverordnung schon mal gehört, würde ich schätzen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt habe ich eine Menge Geschäftsführer in der Zuhörerschaft, wovon mir einige schon zugefunkt haben. Och, weißt du, das Thema, das gehe ich erst an, wenn es aktuell wird. Ist das eine schlaue Strategie?
Das ist prinzipiell schon eine schlaue Strategie, weil es ist ja aktuell. Von dem her ist es eigentlich ganz gut, sich damit jetzt heute oder besser gestern als heute zu beschäftigen, Daniel.
Okay, das ist ein schöner Konter. Ich glaube, ich weiß, die meinten das anders. Also die meinten das so in die Richtung von, naja, wenn sich dann irgendwer mal beschwert, dann
ich verstehe mal. Schon, ja.
Im Ernst, ist das ein Thema, wo wir sagen können, ja, warte mal, lass mal.
Also nach allem, was ich gehört habe und auch was ich selber denke, ist es keine gute Idee, in dem Fall abzuwarten und zu schauen, ob der Kelch an einem vorübergeht, sondern das ist tatsächlich was, wo ich als Unternehmer handeln muss und das tatsächlich jetzt spätestens in Angriff nehmen muss, damit ich zum 25.05., wenn die DSGVO in Kraft tritt, dann auch fit bin, beziehungsweise mein Unternehmen fit ist.
Was wäre denn aus deiner Sicht ein schlauer Start?
Also es gibt tatsächlich ein paar Dinge, die vielleicht mal mit Prio 1 angefasst werden müssen. Zunächst einmal ist es ratsam, alles, was nach außen gerichtet ist, wo ich Angriffsfläche mit meinem Unternehmen biete, dann mit einer höheren Prio dann in Angriff zu nehmen. Und dazu gehört zum Beispiel natürlich meine Webseite. Das heißt, ganz einfach angefangen, Datenschutzerklärung, Impressum, das muss an die neuen Regelungen angepasst werden. Aber auch eine SSL-Verschlüsselung, wenn ich das nicht eh schon gemacht habe, ist sehr sinnvoll, dass ich das dann tatsächlich auch bis zum Start der DSGVO umgestellt habe. Aber auch gegenüber den Aufsichtsbehörden, wenn ich die Notwendigkeit habe, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen, dann ist das auf jeden Fall was, wo drauf geschaut wird. Das ist was, was ich bis Mai unbedingt erledigt haben sollte. Ja.
Datenschutzbeauftragter muss wer haben?
Also ein Datenschutzbeauftragter muss jedes Unternehmen haben, das nicht nur gelegentlich personenbezogene Daten verarbeitet und mehr als 9 Mitarbeiter hat, die diese personenbezogenen Daten verarbeiten. Das klingt jetzt erstmal für ein Unternehmen mit 9 Mitarbeitern oder vielleicht mit 8 jetzt gar nicht so arg schlimm. Dann ist es aber so, dass jetzt personenbezogenen Daten auch zum Beispiel E-Mail-Verkehr mit einschließt. Also auch bei einer E-Mail habe ich personenbezogene Daten, die ich verarbeite, nämlich auch zum Beispiel den Namen oder jetzt die E-Mail-Adresse. Ne? Das heißt, ich als Unternehmen bin ich da relativ schnell in der Situation, dass ich einen Datenschutzbeauftragten benennen muss.
Ist das vom Arbeitsvertrag, also jetzt, ich denke gerade mal andersrum, ist das vom Arbeitsvertrag gedeckt? Also Es sind ja personenbezogene Daten, die mein Arbeitgeber, wenn ich einen habe, durch seine E-Mail-Systeme durchleitet. Ich bin jetzt gar nicht in der Personalabteilung, sondern im 0815 jeden Tag E-Mail senden. Muss der mit mir einen neuen Vertrag machen? Muss ich dem neu zustimmen als Mitarbeiter?
Nee, als Mitarbeiter nicht. Also da geht es jetzt dann eher um den E-Mail-Verkehr, dann ja auch nach außen gerichtet mit Lieferanten, mit Kunden, mit Interessenten etc. dann, ne?
Gleiche Frage. Jetzt bin ich Sales und ich habe hier mein CRM-System voll mit vielen tausend Kontakten.
Ja.
Und die werden natürlich zu meinen Veranstaltungen eingeladen.
Ja, typisches Thema, ja. Da muss ich natürlich erstmal schauen, habe ich wirksame Einwilligungen. Das heißt, bei Kunden zum Beispiel, wenn ich jetzt Kundendaten in meinem CRM habe, dann habe ich natürlich eine Rechtsgrundlage aufgrund von einem Vertragsverhältnis. Und wenn ich jetzt Interessentendaten habe, dann sollte ich mich darum bemühen, hier eine wirksame Einwilligung zu bekommen, zum Beispiel jetzt, um den E-Mails zu schicken. Ne?
Reicht Gewohnheitsprinzip?
Das haben wir schon immer so gemacht. Die soll sich nicht so anstellen.
Ja, also das ist ja tatsächlich was gerade auch im B2B-Bereich immer noch so ein bisschen dann so vom Unternehmer angeführt wird oder auch vom Vertrieb. Das haben wir schon immer so gemacht, ja. Und da wird dann Prozesse werden dann betrieben, die aber auch schon nach dem alten Bundesdatenschutzgesetz nicht mehr konform sind. Ja. Also das war schon lange Zeit nicht mehr in Ordnung, Unternehmen oder jetzt Firmen, Mitarbeiter von Firmen anzuschreiben, mit denen ich jetzt keine geschäftliche Beziehung habe. Ja. Aber in der Vergangenheit war es dann halt auch so, wo kein Kläger, da kein Richter. Das ist jetzt natürlich auch noch so und unterm Strich ist es natürlich dann ein Abwägen des unternehmerischen Interesses und natürlich des Risikos, das der Unternehmer dann auch hat als verantwortliche Stelle, ob ich das so weiter betreiben will oder nicht. Aber wenn ich das Risiko minimieren will, dann würde ich mich jetzt lieber noch darum kümmern, die Zeit nutzen bis Mai und mir tatsächlich hier Einwilligungen holen.
Ich glaube, jetzt ist das Thema ein bisschen heißer geworden, weil also zum einen hat es eine riesen Attention, es geht ja wirklich durch alle Medien rauf und runter, und zum anderen, ich denke jetzt gar nicht mal daran, dass irgendein Mitbewerber mich da anzählt, weil ich irgendwas mache, sondern was denn, wenn ich mich mal irgendwie im Bösen von einem Mitarbeiter trennen muss oder der kriegt irgendwie irgendwas, wird ein bisschen zickig, dann kann der ja auch zu den Aufsichtsbehörden petzen gehen, oder?
Ja, ganz genau. Also es gibt tatsächlich so eine Bedrohung oder ein Bedrohungspotenzial von verschiedenen Stellen, noch nicht mal so sehr von der Aufsichtsbehörde, die dann proaktiv auf mich zukommt und mich testen will oder meine Prozesse sehen will, sondern das sind dann zum Beispiel Mitarbeiter, die mir jetzt nicht wohlgesonnen sind oder ein Ex-Mitarbeiter, von dem ich mich trennen musste oder vielleicht ein Mitarbeiter, den ich jetzt abgemahnt habe oder sowas. Das sind so typische Szenarien, wo ein Mitarbeiter auf die Idee kommt, naja, lass mal schauen. Also ich kenne hier die Prozesse ganz gut im Unternehmen. Das läuft jetzt nicht so ganz datenschutzkonform ab. Ja? Und auch heutzutage ist es ja so, dass alle Leute doch auch ein bisschen informierter sind und dann sich auch über das Thema Datenschutz vielleicht mehr informiert haben und sich damit auseinandergesetzt haben. Also das ist durchaus was ich in Betracht ziehen muss als Unternehmer. Ja.
Haben die Mitarbeiter gegenüber dem Arbeitgeber ein Auskunftsrecht?
Ja, auch natürlich als Arbeitnehmer habe ich in dem Fall bin ich auch Betroffener und habe dann das Recht auf Auskunft gegenüber meinem Arbeitgeber und kann da zum Beispiel Auskunft verlangen, welche Daten sind über mich gespeichert als Beispiel. Ne?
Was ist denn, wenn die Information nicht vollständig ist?
Dann habe ich auch weiterhin das Recht, Daten zu berichtigen. Also berichtigen zu lassen, sagen wir so. Ne?
Oh.
Das, Das ist ja doch gar nicht so schlimm, auch wenn ich jetzt ein Interessent bin zum Beispiel oder ein anderer Betroffener, vielleicht ein Bewerber oder sowas, dann habe ich jetzt nicht nur das Auskunftsrecht, das Recht auf Datenberichtigung, sondern auch das Recht, Daten gelöscht zu bekommen. Ja? Und das bedeutet für einen Unternehmer natürlich auch eine ganz neue Herausforderung, weil dann muss ich den Spagat machen. Ich habe zum einen Löschfristen, die ich einhalten muss. Das ist dann vielleicht auch pro Datentyp auch nochmal unterschiedlich. Es gibt hier dann gesetzliche Vorgaben, es gibt dann die GOBD, alles Dinge, an die ich mich halten muss. Und dann auf der anderen Seite läuft so ein bisschen auch der Datenschutz dann konträr, dass ich dann eventuell dann auch in E-Mail-Archiven oder in Backups nach alten Datensätzen forschen muss, um die dann rauslassen zu können. Ne?
Wir gehen gleich nochmal auf die besonderen IT-Herausforderungen gesondert ein. Ich bin da absolut bei. Ich mag nochmal ein bisschen bei dem Prinzip der Haftung bleiben. Also jetzt habe ich die Firma ist eine Kapitalgesellschaft, die Firma hat einen Geschäftsführer.
Ja.
Ist der Geschäftsführer haftbar oder geht es um die Firma?
Naja, es ist tatsächlich die verantwortliche Stelle, die ist hier, wie der Name schon sagt, in der Verantwortung. Und die verantwortliche Stelle ist immer die Geschäftsführung. Ja? Das kann man sich dann unter den Geschäftsführern vielleicht hin und her schieben, aber letztendlich ist einer der Geschäftsführer oder der Geschäftsführer dann verantwortlich. Letztendlich ist natürlich der Geschäftsführer bei bestimmten Situationen dann auch eventuell sogar persönlich haftbar, wenn es dann um Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit geht. Da werden sicherlich das eine oder andere Gericht hier nochmal Urteile sprechen müssen, aber da kann es dann durchaus sein, dass ich dann als Geschäftsführer auch in eine private Haftung reinkomme. Aber generell ist natürlich das Unternehmen, wenn es ein Bußgeld bekommt, dann auch dafür dann verantwortlich dann. Ne?
Ich wollte gerade sagen, also das musst du ja schon weit treiben, dass dann die Geschäftsleitung quasi in persönlichen Handschellen aus der Firma geführt wird. Dann hast du es ja wirklich verbockt, genau wie du sagst. Dann ist ja irgendwie Vorsatz und gerne auch kriminelle Energie dabei. Aber
ja, genau. Aber wenn ich zum Beispiel als Unternehmer sage, okay, das kümmert mich ein Scheiß, Entschuldigung.
Wir können es rauspiepsen.
Das kümmert mich nicht. Ich halte mich nicht an diese DSGVO, die gilt nicht für mich. Ja, dann bin ich da schon auf einem sehr dünnen Eis. Und dann kann es durchaus auch sein, dass es dann für mich noch als Geschäftsführer weiterführende Konsequenzen hat. Ne?
Und jetzt hast du einen witzigen Satz gesagt. Die gilt nicht für mich. Wenn ich der Berichterstattung so folge, dann kriege ich manchmal den Eindruck, dass genügend Leute glauben, dass Europa, also wer auch immer das genau ist, jetzt ein Gesetz für die Welt erlassen hat. Das Ganze gilt für überall. Es herrscht das Marktortprinzip. Und jetzt alle nehmen das so als gegeben hin, das müssen jetzt alle machen und egal, ob sie in Europa ansässig sind oder nicht. So, und jetzt ist hier irgendwie Firma Chang und Co. auf Chunke 7 und die verkaufen ganz günstig, und jetzt denkt ihr irgendwas aus, weil die verkaufen alles ganz günstig, und da werfe ich meine E-Mail-Adresse ab, damit die mir das, also irgendwie gerate ich dann in deren Newsletter oder was auch immer. Also denkt ihr irgendwie so einen Fall aus, wo du drauf guckst und sagst, als datenschutzrechtlich gestellter Deutscher, das ist aber illegal. Ja, und jetzt?
Ja, dann wird sich wahrscheinlich auch eine Aufsichtsbehörde schwer tun, dieses Unternehmen, das dann irgendwo in China seinen Sitz hat, dann tatsächlich auch rechtlich zu belangen. Ja? Das wird dann wahrscheinlich die Praxis auch zeigen, wie da die Durchgreifmöglichkeiten ist, ja, auch gegenüber einem US-Unternehmen. Aber auch hier merkt man dann schon, dass dann auch gegenüber jetzt so einem übermächtigen Facebook oder Google oder Apple oder sowas hier natürlich die Kräfte schon stärker werden dann.
Ne? Was heißt denn das?
Also zum Beispiel ist ja jetzt auch der EU gelungen, dass dann ja auch diese ganz großen Cloud-Dienstleister innerhalb der EU zumindest mal ihre Datacenter aufbauen, damit die Daten nicht in den USA gehostet werden, ja, und auch nicht dorthin übertragen werden. Das ist ja dann was dann teilweise ja auch schon funktioniert, zumindest bei den Großen dann, ne? Mhm. Die bieten ja sowas inzwischen dann schon an. Und dann ist es ja auch so, dass gleichzeitig ja auch Bestrebungen plötzlich initiiert wurden, dass auch Irland zum Beispiel hier Steuern eintreibt. Ja, das ist ja jetzt gerade auch aktuell passiert, dass da gegenüber Apple und ich glaube gegenüber anderen auch, dann jetzt Steuernachforderungen dann erhoben werden dann. Ne? Also da gibt es
genügend, ja, Leute gibt, die das für fragwürdig halten, weil also wenn sich die irische Regierung ernsthaft hinstellt und sagt, ihr Lieben, wir können die nicht rankriegen, weil die folgen unseren Gesetzen, da steht's, das haben, also das Ding hat für mich ein Geschmäckle, massives. Mhm. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Jetzt, nur das sind ja jetzt die großen Flashlights. Also wenn sich nachdem Safe Harbor gekippt ist und danach irgendwie so ein super weiches Nachfolgeabkommen kommt, und auf der anderen Seite eine Firma, weiß nicht, denkt dir einer aus, Amazon, Microsoft oder so, ein großer Cloud-Data-Center-Provider. Mhm. Bei denen sieht die Risikoabwägung ja ganz anders aus. Die sehen ja auf einmal 500 Millionen Kunden im Feuer stehen. Für die ist es dann ja ein Klacks zu sagen, komm, wisst ihr was, wir bauen noch mal 5 Datacenter da drüben hin, die lassen wir auch von lokalen Firmen machen, wir sind bloß Provider, bla bla bla. So, das ist ja jetzt nicht so das Ding, aber es gibt ja so, es ist, also ich würde sagen, das sind ja auch die einzigen, also so die ganz, ganz, ganz großen.
Ja.
Was mache ich jetzt mit diesen ganzen kleinen Mittelstandsfirmen? Also, weiß nicht, so die jetzt hier vielleicht für unsere Leben führen Hörerschaft nicht ganz so interessant, aber es gibt halt tonnenweise kleinere Tools, also das fängt beim, mhm, beim Stripe an, geht über Slack und wie sie alle heißen. Von denen hat ja keiner, also selbst wenn sie es wollten, die Power, irgendwie hier mal eben eine Dependance in Europa aufzubauen.
Ja, aber momentan gilt ja hier für US-Unternehmen zum Beispiel dieses Privacy Shield. Das heißt, wenn ich mich da konform, DSGVO-konform aufstellen will, dann bedeutet das ja nicht, dass ich jetzt plötzlich auch in Europa hier aktiv werden muss, sondern ich habe ja auch als US-Firma die Möglichkeit, DSGVO-konform zu werden. Das sind ja dann verschiedene Dinge, die ich dann befolgen muss. Also auch da gibt es Mittel und Wege.
Ja, okay. Also das ging jetzt theoretisch, ja? Weil ich kriege halt öfter mal E-Mails zurück, wo irgendwie lustige Antworten gegeben werden von deren Support. Ich denke so, boah.
Genau, ja. Also ich glaube, auch da ist es nicht überall angekommen, ja.
Ja. Okay, und diese mächtige Lesung, Marktortprinzip, und wenn sich der Chinese nicht dran hält, dann kriege ich immer den Satz nicht zu Ende. Also das ist noch gar nicht raus.
Naja, es ist zumindest mal definiert, dass sich auch außereuropäische Unternehmen an die DSGVO halten müssen, wenn sie hier in Europa Geschäfte machen wollen. Aber was denn da mit den Unternehmen passiert, das bin ich auch erstmal gespannt. Ja,
ja,
kann wahrscheinlich noch niemand sagen.
Ne? Und selbst wenn sich ein Unternehmen dran halten will, also wenn ich mir jetzt den Zwist zwischen Microsoft und dem Mann mit den gelben Haaren angucke, Microsoft versucht's und der lässt nicht locker und sagt, das ist mir egal, ob die Daten in Europa liegen. Was ist Europa? Gut, okay, das ist noch ein heißes Thema und das ist, also die Antwort, die du gegeben hast, die ist genau so, wie ich mir das auch vorstelle. Da ist, glaube ich, da kocht die Küche ein bisschen sehr hoch.
wahrscheinlich.
Ich mag ja gerne immer so ein bisschen IT-Fokus haben. Und du hattest ja vorhin jetzt schon so ein bisschen in die Richtung losmarschiert. Was heißt denn jetzt Datenschutzgrundverordnung für eine IT-Abteilung? Heißt das überhaupt was für eine IT-Abteilung oder können die einfach auf dem Bauch liegen bleiben und sagen, ja, macht legal?
Also ich glaube nicht, dass das damit getan ist. Letztendlich ist es ja auch so, dass eine IT-Abteilung heutzutage ja schon sehr viele Dinge tun muss, auch was Dokumentation etc. anbetrifft in Richtung IT-Sicherheit. Das heißt, da ist die IT natürlich dann mit Legal und der verantwortlichen Stelle und vielleicht dem Datenschutzbeauftragten und den Fachabteilungen dann in der Pflicht, hier die Prozesse im Verarbeitungsverzeichnis niederzuschreiben. Idealerweise das Unternehmen sowas schon gemacht und muss die Prozesse dann nur noch so anpassen, dass sie da DSGVO-konform sind. Dann zum Beispiel auch noch Verträge mit den Auftragsverarbeitern prüfen, falls vorhanden, und falls nicht vorhanden, neue abschließen. Hm. Das ist auch was die IT dann anbetrifft, ja. Hm.
Jetzt haben wir immer wieder du hattest ihn ja schon leise skizziert, das ist ja ein Riesenkonflikt zwischen Schutzanspruch des Kunden und der stupiden technischen Nichtmachbarkeit. Mhm. Es gibt immer noch kein System am Markt, was mir bekannt ist, und wer eins kennt, melde es mir bitte, wo ich sagen kann, okay, die E-Mail ist jetzt gelöscht und in den Datensicherungen der letzten 2 Jahre auch, in Klammern auf allen Bändern und überall, wo ich das Zeug so rumliegen habe. Was mache ich denn da?
Ja, das ist tatsächlich eine ziemlich große Herausforderung. Auf der einen Seite rechtssicher zu archivieren, auch die E-Mails zu archivieren, und dann Löschkonzepte umzusetzen, so dass ich dann auch fähig bin, überhaupt personenbezogene Daten zum Beispiel rauszulöschen. Also da gibt es tatsächlich, das glaube ich, würde jetzt dann auch zu weit führen, Ansätze, um das im Detail auch so umzusetzen, aber so ganz überzeugt hat mich das alles noch nicht. Da ist dann vielleicht auch nochmal ein Anbieter gefragt, von einer E-Mail-Archivierung zum Beispiel, hier Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Ja.
Zählt da sowas wie Verhältnismäßigkeit? Also ich denke jetzt an sowas, jetzt hat irgendwie so ein Strunz von mir mal einen, also ich bin eine 10.000-Leute-Firma oder 1.000-Leute-Firma irgendwie, da an der Größe ist ja kein großer Unterschied mehr an der Technik hinten dran. Dem habe ich irgendwie meine E-Mail, der hat sich irgendwo mal eingetragen, der sagt, trägt sich wieder aus, und jetzt kommt er mit einer E-Mail und sagt, er möchte garantiert wissen, dass seine E-Mail-Adresse aus allen Systemen raus ist. So, und ich habe irgendwie so einen Backup-Lauf von einem Jahr.
Ja, ja.
Das heißt, also würde ich das mit der Hand am Arm machen, na, lass mich schätzen, das ist ja schnell 100.000 Euro teuer.
Ist schwierig, ja, genau. Mhm.
Könnte ich da, ja. Also zählt da irgendwie der gesunde Menschenverstand, oder ist es dann doch nur europäische Gesetzgebung?
Ja, also ich glaube, irgendwann muss man da tatsächlich auch den gesunden Menschenverstand mal walten lassen. Letztendlich, wenn ich es nicht hinbekomme, dass ich das softwaregestützt oder toolgestützt auch dann umsetzen kann und das ein manueller Prozess wird, dann ist es ja faktisch nicht umsetzbar. Hm. Also da bin ich mal gespannt, was sich da irgendwie noch so in den nächsten Wochen ergeben wird. Ja. Aber ist definitiv ein großes Problem, ja.
Okay, und noch weiterhin ungelöst. Okay. Okay. Ah. Was denn mit umgekehrt? Also, haben auch Leute von außerhalb des EU-Rechtsraumes so einen Löschanspruch? Also, irgend so ein Pfiffikus in Australien hört das Ganze und denkt sich, SAP, kommt mal her. Ich möchte, dass ihr mir, und dann so. Dreht das auch so rum?
Ja, das würde ja voraussetzen, dass der Australier innerhalb von der EU mit SAP Geschäfte macht. Wenn der Australier dann in Australien Geschäfte macht, dann gelten dort natürlich die lokalen Gesetze. Also von dem her ist dann SAP wahrscheinlich aus dem Schneider oder auch nicht. Ich kenne jetzt die australische Gesetzgebung nicht im Detail.
Kaufe ich diesen groß genug, dass die überall Dependancen haben. Aber es gibt ja genügend Firmen, die schon eine ordentliche Größe haben, die auch Kunden haben in Ländern, wo sie keine Dependancen haben.
Genau. Und die sind dann aber auf den einzelnen Märkten aktiv oder je nachdem, wo der Kunde dann einkauft. Ne? Also wenn das Geschäft dann tatsächlich auch auf europäischem Boden stattfindet, dann hat auch ein Australier dann Anspruch darauf. Ja.
DSGVO gilt für ganz Europa?
Ja. Deswegen europäisch. Also ich bin auch gespannt, wie das in den einzelnen Ländern dann umgesetzt wird. Ich glaube, hier in Deutschland sind wir da noch relativ gut aufgestellt. Wenn ich jetzt dann an südeuropäische Länder denke, die haben da, glaube ich, noch nicht so arg viel mit am Hut, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Also das wird sicherlich noch spannend, wie sich das dann auch nach Mai abspielt, dann auf europäischer Ebene.
Ja, spielt sich das ab? Also ich meine, lass uns den mal spielen. Hier in Ungarn habe ich das Thema überhaupt noch nicht gehört. Also von niemandem. Mhm. Meine Bekanntenblase hier, das sind alles Führungskräfte außer IT. Mhm. Und also dass die jetzt DSGVO nicht kennen, ist mir schon klar. Die kennen aber auch GDPR nicht. GDPR nicht.
GDPR, ja, okay.
Und die sind so, ja, also das dauert einen Augenblick, bis die verstanden haben, dass ich jetzt hier nicht irgendwie wieder deutsches Recht und Ordnung propagiere, ja, sondern dass ich von dem EU-Recht spreche. Und die sind so, ja, aber, also, ehrlich, ich meine, was du jetzt sagst, das, also, ehrlich. was, ich sehe.
Das ist dann vielleicht auch ein bisschen Anspruch und Wirklichkeit dann, ne?
Ja, aber das sind dann ja meine, also jetzt nehmen wir mal Ungarn außen vor, also, weiß nicht, ein französischer Autobauer, könnte man ja mal die Theorie aufstellen, dass der die Konkurrenz für einen deutschen Autobauer wäre, also für einen. Mhm. Und der Deutsche muss jetzt, und der stellt nochmal 50 Hanseln ein, damit, und dann das, und dann der Prozess, und das ist ja alles, das kostet ja alles einen riesen Auf, ist ja richtig teuer, dieses ganze Zeugs. Mhm. Und der andere macht es nicht. Ist der dran kriegbar?
Ja, würde ich schon sagen. Es ist da natürlich auch so ein Thema Wettbewerbsrecht, was da greift. Auch allein, das ist natürlich was, was da nochmal mit reinspielt. Ja. Also letztendlich ist so ein französischer Autobauer, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass die ihre Prozesse auch im Griff haben und DSGVO-konform sich aufstellen. Aber der ist da natürlich genauso in die Pflicht zu nehmen. Ja.
Weißt du, ob die anderen europäischen Länder auch solche Rechtsauswüchse haben wie wir, so mit Abmahnvereinen und irgendwie so Leuten, die nichts gelernt haben, außer dass sie irgendwie anderen Leuten auf den Keks gehen können? So diese Besserwässerei? Gibt's das woanders auch?
Also kann ich nicht im Detail sagen, da bin ich jetzt nicht so auf europäischer Ebene im Thema, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es schon eher so ein deutsches Thema ist, ja. Zumindest so in der Ausgeprägtheit. Ja.
Weil was ich so höre, ist, dass das der eigentliche Grund für die allermeisten zu handeln ist. Also ich habe noch nicht gehört, dass jetzt die Aufsichtsbehörden irgendwie auf einmal ihren Personalstamm verdoppelt haben, sodass die sich jetzt um das ganze Zeug selber kümmern können. Ich würde mal schätzen, wenn das live geht, dann werden die irgendwie auch erstmal alle hoffen und unter ihren Schreibtischen hocken bleiben und hoffen, dass die Bombe irgendwo anders explodiert. Die sind es ja nicht, sondern es sind ja eben diese Nichtsnutze, die eben einfach nur auf einen rumklagen, weil sie das aus irgendwelchen mir völlig schleierhaften Gründen dürfen. Die sind das, wo alle Angst vor haben, weil die einfach nur nerven.
So. Ja und nein, okay.
Mhm. Wenn es das jetzt im anderen Land nicht gibt, dann mache ich erstmal die Dinge, die wirklich richtig sinnvoll sind, und dann, weißt du, dann wird das alles ein bisschen relaxter, ein bisschen entspannter. Und ich bin jetzt nicht bei illegal, sondern ich bin wirklich nur dabei, du kannst ja für alles Mögliche verknackt werden, was du weder gewollt noch gewusst hast. Und jetzt weiß ich, du meinst Schutz vor Strafe nicht. Aber es ist ja schon eine Schwelle, die hier erreicht wurde in Deutschland, eben mit dieser Atman-Industrie. Das hat ja amerikanische Zustände, glaube ich, manchmal. Das ist das, wofür die alle Angst haben. So, wenn das nicht wäre, könnten ganz viele Dinge entspannter laufen. Daher die Frage, ob du das weißt.
Ja, also ich denke, das Problem ist noch ein bisschen vielschichtiger. Ja? Also die Abmahnanwälte und Abmahnvereine, die es dann vielleicht woanders gibt oder auch nicht gibt, ist ja das eine. Aber es gibt ja dann auch Bedrohungspotenzial aus den Reihen der Betroffenen. Ja, und ein Betroffener, haben wir ja vorhin schon besprochen, könnte ja zum Beispiel auch ein Mitarbeiter sein oder aber ein Lieferant oder auch ein Kunde oder ein ehemaliger Kunde, den wir verärgert haben, wie auch immer. Also da kann man sich ja verschiedene Szenarien ausdenken. Oder natürlich auch gegebenenfalls nochmal ein Wettbewerber. Ja. Der muss ja nicht gleich hier zum Abmahnmittel greifen, aber der kann ja auch eine Eingabe bei der Aufsichtsbehörde machen. Und diesen Prozess, den wird es mit Sicherheit in Frankreich oder Spanien oder sonst wo auch geben. Und die Aufsichtsbehörde ist dann auch in der Pflicht, so einer Eingabe nachzugehen. Und auch wenn die jetzt nicht über unendliche Ressourcen verfügen, ist es so, dass dann die hier in Deutschland, aber wahrscheinlich in den anderen Ländern auch, schon auch Ressourcen aufstocken. Und wenn eine Aufsichtsbehörde in Bayern bisher vielleicht im einen Bereich, keine Ahnung, 40 Mitarbeiter hatte, dann haben die dann vielleicht danach 60 oder sowas dann. Ne? Also da wird schon ein bisschen was getan. Und was ich auch mitbekommen habe, ist, dass die Aufsichtsbehörden sich auch untereinander vernetzen und zusammenschließen und so Cluster bilden, um zum Beispiel jetzt bestimmte Themenbereiche besser abdecken zu können. Ne? Und dann gibt es dann vielleicht einen Cluster, der sich halt um das Gesundheitswesen kümmert und da zum Beispiel jetzt Kliniken, aber auch jetzt ja, kleine und mittelständische Pflegebetriebe und dann unter die Lupe nehmen, ja. Also das wird dann schon passieren. Und ich glaube, so werden die im europäischen Ausland auch in etwa vorgehen, ja. Aber wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen Orakeln. Da hat glaube ich, keiner so richtig guten Einblick, dass man da zuverlässig eine Aussage treffen kann.
Ja, ich denke, dass es mich so am meisten stört und leider nicht mehr verwundert. Die Intention von dem Gesetz, da bist du bei mir genau richtig. Also das ist exakt das Richtige. Das sind meine Daten. Ja. Wenn ich meine, dann gebe ich dir die. Dann darfst du die haben und darfst du die benutzen. Aber dieses ich gucke mal nach neuen Schuhen und dann weiß ich, was die nächsten 3 Monate mir irgendwie auf den diversen, völlig fremden Foren an Werbung vorgespielt wird. Ich denke, ihr Lieben, das ist der Schritt über die Grenze, selbst bei mir. Also das finde ich schon, das finde ich ist der Schritt in die richtige Richtung, ist halt wieder irgendwie schwach gemacht und dass das jetzt so ein Orakeln ist, das ist einfach unwürdig, finde ich.
Ja. Ja, also das sieht man ja auch in ganz anderen Bereichen. Ich glaube, so ein bisschen mehr Augenmerk auf den Datenschutz, das tut uns allen gut, gar keine Frage. Ja. Da sind wir alle irgendwie d'accord. Und ob das jetzt in den einen oder anderen Fall ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist oder vielleicht auch noch praxisfern ist, das mag ich gar nicht abstreiten. Das ist sicherlich so. Letztendlich auch ein bisschen Auslegungssache. Und leider haben wir das natürlich bei so Gesetzen, Verordnungen natürlich überall, dass ich das nicht, diese Rechtssicherheit von vornherein komplett durchexerziert habe, sondern dass sich das erst im Laufe der Jahre dann auch ausbildet, indem ich jetzt hier Gerichtsurteile habe, von Gerichten, die dann das Recht auch interpretieren. Ja, und dann habe ich so eine Gewissheit dann. Aber das ist ja jetzt kein Datenschutzthema, sondern das haben wir in allen Bereichen auch so. Ja.
Würde dann ein deutsches Urteil zu irgendeinem Thema, was Datenschutz, was die DSGVO betrifft, würde das dann, wie würde das dann in, denkt ihr, ein anderes europäisches Land aus gewertet werden? Würden die darauf verweisen? Würden sagen, ah, hier den Fall hatten wir schon mal, Deutschland Fall 2513?
Also auch da, ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, aber es ist natürlich so, auch die Rechtsprechung basierte dann auf der Datenschutzgrundverordnung. Von dem her ist das sicherlich auch ein Urteil, das dann jetzt in einem anderen Land weisenden oder vielleicht einen wegweisenden Charakter hat, ja.
Interessant. Das wird spannend. Das wird spannend. Da bin ich ja nochmal ganz heiß gespannt drauf. Thorsten, was müssen meine Hörerinnen und Hörer für ein Problem haben, um mit dir zusammenzuarbeiten zu wollen?
Okay, also im Idealfall benötigen Sie einen Datenschutzbeauftragten und haben noch keinen. Das wäre sicherlich ein Indikator. Oder Sie benötigen noch Unterstützung bei der Umsetzung der DSGVO. Dann ist es sicherlich ein Punkt, wo wir miteinander sprechen sollten. Und Kontaktdaten sind ja wahrscheinlich dann auch irgendwie in den Shownotes ersichtlich dann.
Auf jeden Fall. Und wer jetzt gerade die Shownotes nicht zur Hand hat, weil sie oder er Auto fährt, thorstenwelde.com, wir packen aber alles in die Shownotes. Und ich denke, jetzt wird's aber echt allerhöchste Eisenbahn. Wenn die Episode rausgeht, sind's glaube ich noch 7 Wochen, bis es dann wirklich losgeht. Also, überschlafen? Nein. Also so lange schlafen, bis es irgendwie...
Verschlafen.
Den habe ich gesucht, genau. Verschlafen zählt nicht. Das ist einfach keine gute Idee. Ich denke, es darf da anfangen, rauszufinden, wo haben wir personenbezogene Daten Und das mag sein, dass die Produkte gar nicht mal personenbezogene Daten beinhalten. Weiß nicht, wenn ich irgendwas herstelle oder so, was nicht mit Intelligenz zu tun hat, also irgendwie, weiß nicht, Schraubentüren und irgendwie sowas. Aber dann bleibt ja immer noch die ganze interne Datenverarbeitung. Also komplett Kopf in Sand zählt nicht. So.
Oh ja. Vogelstrauß-Taktik ist nicht gut. Also nie gut und da sowieso nicht.
Ja, viele sagen mir sehr bewusst, jetzt wird die Sau durchs Dorf getrieben, mal gucken, in 3 Wochen interessiert das keinen Menschen mehr und dann mal sehen, was dann wieder heiß ist. Das verstehe ich schon, aber ich denke, so ein EU-Gesetz ist jetzt nicht eine Modeerscheinung, sondern ich glaube, das bleibt.
Genau.
Also kümmern, wenn Sie noch keine Idee haben, thorstenwelde.com. Thorsten, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein Gespräch.
Ja, herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Hat mich sehr gefreut und war ein tolles Interview. Ja.
Thorsten, mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war unser Gespräch zur DSGVO. Und jetzt kommt ein kleiner Teaser. Und zwar nächste Woche, die Leben führen 185, da starten wir eine kleine Gesprächsserie zu einem absoluten Glatteis-Thema. Super Glatteis. Ich mache mal den Gender-Topic auf. Mal gucken, was passiert. Ich höre Sie am nächsten Montag wieder. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.